Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag International. Im Studio für Sie ist Margareta Kachlíková. Und das sind unsere Themen heute. Christopher Nolans neuer Blockbuster Die Odyssee sorgt für einen regelrechten Ansturm auf das Prager IMAX-Kino. Warum Filmfans aus ganz Europa extra anreisen und wie dabei neue Freundschaften entstehen, erfahren Sie in unserem ersten Beitrag. Viele Schlossführer in Tschechien fangen als Studenten an und bleiben ein Leben lang. Wir nehmen Sie mit hinter die Kulissen der Burg Velhartice. Und im Anschluss an das Tagesecho blicken wir in unserem Geschichtskapitel auf das Leben des tschechisch-österreichischen Ethnologen Paul Joachim Schebester und seine Jahre bei den Pygmäenvölkern Afrikas. Bleiben Sie dran. Nun aber gebe ich erst einmal ab an Martina Schneibergová.
Die Nachrichten.
Die Karpaten-Initiative, die Anfang der Woche vom ukrainischen Präsident Volodymyr Zelensky vorgestellt wurde, hat das Potenzial zu einer Plattform für eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und den mitteleuropäischen Staaten zu werden, die über die militärische Hilfe hinausgeht. Darüber waren sich von der Presseagentur ČTK angefragten Analytiker am Mittwoch einig. Der Analytiker von der Assoziation für internationale Fragen, Pavel Havlíček, ist beispielsweise der Meinung, dass die Initiative auf den Bemühungen des ukrainischen Ex-Außenministers Dmytro Kuleba aufbaut, die Ukraine stärker in Mitteleuropa zu verankern und sie von der Wahrnehmung als Teil Osteuropas zu lösen. Havlíček wies darauf hin, dass die Initiative auch Staaten offen stehen sollte, die bei direkter militärischer Hilfe für die Ukraine eher zurückhaltend sind. Zu diesen Staaten gehört laut dem Analytiker derzeit auch Tschechien. Die tschechischen Bahnen haben im ersten Halbjahr 85,5 Millionen Fahrgäste befördert, was einem Anstieg um 6,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist der höchste Wert seit 2019, der Zeit vor der Corona-Pandemie, wo die tschechischen Bahnen über 91,6 Millionen Menschen beförderten. Der Anstieg wurde vor allem durch Inlandsreisen betrieben, während der Inlandsreiseverkehr stagnierte. Rund 3 Millionen Menschen reisten grenzüberschreitend, etwa genauso viele wie im Vorjahr. Nach Angaben des Verkehrsunternehmens wurde das Interesse an Bahnreisen unter anderem durch die steigenden Kraftstoffpreise angekurbelt. Darüber informierte das Unternehmen am Mittwoch in einem Pressebericht. Die ukrainischen Behörden haben 10 Personen wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt, weil sie tschechischen Bürgern unter dem Vorwand von Investitionen in die Kryptowährung zweistellige Millionenbeträge Kronen entlockt hatten. Darüber informierten die ukrainische Staatsanwaltschaft und die Polizei des Mährisch-Schlesischen Kreises am Mittwoch. Nach Angaben der tschechischen Polizei wurden bisher 10 Personen angeklagt, darunter der Hauptorganisator sowie Personen, die den Ermittlern zufolge seit Oktober 2024 Menschen in Tschechien angerufen hatten. Das Prager Obergericht bestätigte beispielsweise vorige Woche 7-jährige Haftstrafen für 3 tschechische Staatsbürger, die ihre Mitbürger betrogen hatten, indem sie sich beim Anrufen aus einem Callcenter in Ukraine als Bankmitarbeiter ausgaben. In ganz Südmähren sind am Dienstag an allen Wetterstationen, die über Daten aus mehr 30 Jahren verfügen, Temperaturrekorde gebrochen worden. Am wärmsten war es in Stražice in der Gegend von Hodonín. Es wurde nicht nur der Rekord für dieses Datum von 2013 gebrochen, sondern die Station verzeichnete auch den ersten Tag mit Temperaturen über 40 Grad in Mähren und übertraf damit den am Montag aufgestellten bisherigen Höchstwert. Mehr als 40 Grad wurden auch in Diakovice nahe Neumoor gemessen. Die meisten Aufzeichnungen von Rekordtemperaturen stammten von 2003. Dies teilte Jitka Kučerová von der Brünner Zweigstelle des tschechischen Hydrometeorologischen Instituts der Presseagentur ČTK mit. In Strážnice zeigte das Thermometer bereits um 13:40 40,3 Grad. Allmählich stieg die Temperatur auf 40,9 Grad. In der Barockfestung Josefow in der ostböhmischen Stadt Jaromir beginnt an diesem Mittwoch das Metal and Hardcore Festival Brutal Assault. Während des Festivals treten mehr als 160 Bands auf. Die Veranstalter erwarten zehntausende Besucher. Dies teilt der Festivalsprecher Wojciech Sedlák am Mittwoch der Presseagentur ČTK mit. Sedlák bezeichnete die US-amerikanischen Bands Body Count und Primus und die norwegische Band Vardruna als die größten Publikumsmagneten. Am Donnerstag tritt die finnische Band Valtari auf. Sie war der vom Symphonieorchester Bohemia Orchestra Prag begleitet, teilten die Veranstalter mit. Das Begleitprogramm des Festivals umfasst Vorträge, Workshops und Ausstellungen. Das Festival geht in der Nacht auf Sonntag zu Ende. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Donnerstag überwiegend wolkig. Es gibt Regenschauer und Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 32 Grad. Im Osten mehren zwischen 32 und 37 Grad. Lang 1000 Meter werden 24 Grad erreicht.
Das waren die aktuellen Nachrichten. Sie sind bei Radio Prag International. Es folgt unser Tagesecho. Seit gut 3 Wochen läuft Die Odyssee in der Regie von Christopher Nolan in den Kinos. Obwohl der Starttermin in vielen europäischen Ländern der gleiche war, fahren zahlreiche Filmfans doch extra nach Prag, um sich den Streifen anzuschauen. Denn hier wird er im Originalformat gezeigt. Und dabei wurden sogar neue internationale Freundschaften geschlossen. Daniela Honigmann berichtet.
Promise me you will come back.
What if I can't?
Nach fast 3 Stunden senkt sich der Vorhang und die Odyssee ist auserzählt. Zumindest was die neue Adaption von Starregisseur Christopher Nolan angeht, die in Tschechien wie in Deutschland seit dem 16. Juli in den Filmhäusern läuft. Das IMAX-Kino im Prager Viertel Flora ist jedoch eines von ganz wenigen auf dem Kontinent, die die teuer verfilmte Legende im originalen 70mm Format zeigen. In Prag steht die Odyssee gleich 4-mal am Tag auf dem Programm. Das zieht Zuschauer aus ganz Europa an. Alessandro zum Beispiel ist extra aus dem italienischen Trient angereist, nur um sich das besondere Kinoerlebnis zu gönnen.
I'm kind of into analog.
Ich interessiere mich für Analogtechniken bei Film und Fotografie. Darum war ich wirklich gespannt, wie ein richtig guter Film wirkt, der auf 70mm IMAX gedreht wurde. Die Geschichte kennen wir natürlich alle mehr oder weniger, aber von der technischen Seite her war es fantastisch.
Technically it was amazing.
Alessandro ist bei weitem nicht der einzige Filmtourist, der extra für eine IMAX-Vorführung in die tschechische Hauptstadt kommt. Dies bestätigte Denisa Schandova von der PR-Agentur Presscode CZ vergangene Woche gegenüber der Presseagentur ČTK. Ihren Worten zufolge sind die Vorstellungen der Odyssee im Prager Kino Flora 1 Woche im Voraus ausverkauft. Das Werk von Christopher Nolan ist der erste Langspielfilm, der ausschließlich mit IMAX-Kameras gedreht wurde. Damit bietet er eine fast 10-mal so hohe Auflösung wie das übliche 35mm Material. Das war auch Grund genug für Stefan, nach Prag zu kommen.
I'm from Nürnberg.
Ich bin aus Nürnberg. Über die IMAX-Version habe ich viel im Internet gehört. Also habe ich nachgeschaut, wo ich den Film im Originalformat sehen könnte. Prag war die nächstgelegene Möglichkeit. Mir gefällt, wie groß die IMAX-Leinwand ist. Sie ist fast quadratisch. Darauf sehen nicht nur die Landschaftsaufnahmen toll aus, sondern auch die Filmfiguren.
Looked amazing, yeah.
Was das europäische Festland angeht, ist die Odyssee im Originalformat bisher nur noch in Brüssel und in Montpellier zu sehen. Aber es war eben Prag, wo sich Alessandro und Stefan nun zufällig getroffen und angefreundet haben. Und das nicht im Kino, sondern schon vor der Vorstellung in einem Restaurant, wie der Italiener erzählt.
Ich kannte die Gaststätte und war mal wieder zum Brunch da. Es war erst 11:30 vormittags und ich hatte noch eine Menge Zeit. Da kam Stefan rein und wir kamen ins Gespräch darüber, warum wir in Prag sind. Stefan meinte, er sei nur für einen Tag hier, eben wegen des Films. Und ich sagte, echt? Ich auch.
Oh, really?
Die beiden Filmfans nahmen nach der Vorstellung noch die Gelegenheit wahr, die Vorführkabine des IMAX-Kinos Flora zu besichtigen. Stefan staunte nicht schlecht.
I'm in shock.
Ich bin ganz schön geschockt. So eine laute Maschine habe ich nicht erwartet. Das ist ja wie in alten Vorführsälen. So ein Geräusch haben wahrscheinlich auch schon meine Großeltern gehört, wenn sie ins Kino gegangen sind.
When they went to the cinema.
Stefan und Alessandro hatten noch viele Fragen an den Filmvorführer. Und beim Abschied gaben sie sich das Versprechen, dass sie sich wieder in Prag treffen werden, nämlich anlässlich der Fortsetzung der Science-Fiction-Serie Dune. Der dritte Teil ist für Ende des Jahres angekündigt und wurde in Teilen ebenfalls in 70mm IMAX-Technik gedreht.
Daniela Honigmann hat berichtet. Nicht selten fängt es mit einem Nebenjob als Schüler oder Student an und dauert dann jahrzehntelang fort. Die Rede ist von Führern der Besuchergruppen auf tschechischen Burgen und Schlössern. Till Janzer blickt am Beispiel Velhartice hinter die alten Gemäuer.
Takže ještě jednou hezké dopoledne, abych vás chtěl přivítat na státním hradě Velhartice. Mé jméno je Lukáš Kopecký a my v následujících desítkách minut...
Lukáš Kopecký begrüßt eine Besuchergruppe auf der Burg Velhartice. Er wird sie in der nächsten knappen Stunde auf eine der vier Touren durch das Areal führen. Seit 20 Jahren ist Kopecký als Schlossführer tätig. Mittlerweile aber ist er vor allem Lehrer und hat eine Stelle als stellvertretender Rektor einer Grundschule im nahen Klatovy. Die aktuelle Saison in Velhartice sei seine letzte, sagte er.
Das Leben verlagert sich, Familie und so. In dieser Form wird es das letzte Mal für mich sein. Aber angesichts meiner Position als Lehrer hoffe ich, häufig wiederkommen zu können. Zum Beispiel zusammen mit den Schülern.
Die Erfahrung als Burgführer sei grundlegend gewesen für seine private Entwicklung und sein Arbeitsleben, findet Kopecký.
Sie hat mich gelehrt, wie man mit Menschen umgeht, wie man seine Stimme einsetzt und wie man einen Zeitplan erstellt, den wir als Lehrer ja auch brauchen. Und ich habe hunderte an Freundschaften geschlossen und unzählige Erlebnisse gehabt. Die Verbindung wird nicht abbrechen, wage ich zu behaupten.
Wladislav Vlach wiederum ist eigentlich gelernter Gärtner. Seit 22 Jahren führt er die Besucher durch die Burg Velhartice und das vor allem an den Wochenenden.
Ich komme aus dem Nachbarort Nemilkov, weil ich wusste, dass ich mich beruflich künftig mit der Gärtnerei beschäftigen werde, brauchte ich noch etwas, bei dem ich vor allem mit dem Kopf arbeite. Da habe ich als 17-Jähriger mit den Schlossführungen begonnen.
Diesen Nebenjob wolle er gerne weitermachen, solange es ihm die Leitung von Velhartice, seine Gesundheit und sein Enthusiasmus erlaubten, fügt Vlach an. Der Komplex aus einer mittelalterlichen Burg und einem Renaissance-Schloss liegt sehr romantisch in den Hügeln des Böhmerwaldes. Verwaltet wird das Areal durch das staatliche Denkmalschutzamt. In der Hauptsaison seien 6 freie Mitarbeiter nötig, sagt der Kastellan von Velhartice Martin Mejstřík.
Unsere Schlossführer melden sich meist von selbst wieder. Und wir bemühen uns auch, dass dem so ist. Denn nach den ersten beiden Jahren, in denen wir sie einlernen, sind wir froh, wenn jene Schlossführer, die gut darin sind, auch weitermachen. Uns erleichtert das den Betrieb. Und wir wissen, dass den Besuchern der guten Qualität der geführten Touren gelegen ist.
Kastellan Mejstřík bestätigt, dass viele Schlossführer schon als Schüler und Studenten mit der Arbeit beginnen und dann lange dabei bleiben. Zugleich sagt er,
eine weitere wichtige Gruppe sind Rentner, die gerne mit Menschen zu tun haben und helfen wollen. Das sind für uns wertvolle Arbeitskräfte, weil sie bereits über Lebenserfahrung verfügen und zugleich viel Zeit mitbringen. Sie helfen uns vor allem in der Nebensaison, wenn die Studenten nicht so viel Zeit haben.
Und so würden auf der Burg Velhartice im Laufe der gesamten Saison zwischen 20 und 25 freie Mitarbeiter zum Einsatz kommen, rechnet der Kastellan zusammen.
Velhartice ist noch bis zum 1. November für Besucher geöffnet. Normalerweise startet die Saison dort mit dem Beginn der Sommerferien, also am 1. Juli. Soweit der Beitrag von Tirjanza und soweit das Tagesecho. Sie hören weiter die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im deutschsprachigen Programm geht es weiter. Er war tschechischer Herkunft, wurde aber in Österreich zum Missionar ausgebildet. Seine Aufgabe sah er jedoch in der Arbeit als Ethnologe. Paul Joachim Schebester ist durch große Teile Asiens und Afrikas gereist. Dabei verbrachte er viele Jahre bei Pygmäenvölkern und betrieb grundlegende Forschung über sie. Mehr über diesen Abenteuer nun in einem Beitrag von Tirjanza. Sie hören eine Wiederholung vom Januar dieses Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Der Ethnologe Paul Joachim Schebester, auf Tschechisch Pavel Joachim Schebester, begann seine wichtigsten Forschungsreisen erst, als er bereits 42 Jahre alt war. Im Jahr 1929 brach er auf zu den Pygmäen in Zentralafrika. Auf insgesamt 4 Expeditionen erkundete Schebester die kleinwüchsigen Völker in diesem Teil der Welt. Dabei lebte er mitten unter ihnen. So konnte er wirklich lernen, sie zu verstehen. Zu den ethnologischen Forschungen kam Paul Schebester über seine Tätigkeit als Missionar. Geboren wurde er 1887 in Groß-Peterwitz in Oberschlesien. Obwohl er den größten Teil seiner Studien auf Deutsch verfasste und in Österreich ausgebildet wurde, sowie dort tätig war, soll er sich selbst als oberschlesischen Mährer bezeichnet haben. Wie sein Weg zur Ethnologie war, erzählt die Anthropologin Linda Hronikova von der Prager Karls-Universität. Sie hat sich mit Schebesters Forschung über die Pygmäen eingehend beschäftigt.
Aus seinen eigenen Erinnerungen und denen seiner Freunde wissen wir, dass sich Paul Joachim Schebester schon zu Mittelschulzeiten in seiner Heimatstadt Groß-Peterwitz für Folklore interessiert hat. Die Gesellschaft war multikulturell, es lebten dort Polen, Tschechen und Deutsche. Er sammelte Sprichwörter und Märchen. Damit gab er sich aber nicht zufrieden, sondern veröffentlichte alles in einer katholischen Kirchenzeitung im Hultschiner Ländchen. Da er ein sehr begabter Schüler war, ging Schebester nach seinem Abitur zum Studium nach Mödling nahe Wien. An der dortigen Ordenshochschule St. Gabriel studierte er Theologie und Philosophie.
Unter anderem lernte er bei Wilhelm Schmidt, einem Sprachwissenschaftler, Ethnologen und Historiker. Dieser begründete die Wiener Schule der Kulturkreislehre. Sie wird heute als Rassentheorie angesehen und dementsprechend kritisiert. Laut einigen Experten begann sich Schebester aber schon im Laufe seiner ersten Reise zu den Pygmäen von der Kulturkreislehre abzuwenden. In jedem Fall erwarb Paul Joachim Schebester einen Großteil seiner Fremdsprachenkenntnisse bei Schmidt und wollte diese für seine Arbeit als Missionar nutzen.
Schebester promovierte an der Hochschule in Theologie und trat der Gesellschaft des göttlichen Wortes bei. Dies war eine Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche, die sich auf die Missionarstätigkeit in den am schwersten zugänglichen Gegenden der Welt spezialisiert hatte. Das fand Schebester wohl sehr interessant, denn gerade Missionare gelangten häufig als Erste an neue Orte.
1911 ging Paul Joachim Schebester nach Mosambik. Das afrikanische Land war damals eine portugiesische Kolonie. Dann brach der Erste Weltkrieg aus und Portugal stand an der Seite von Großbritannien und Frankreich, während Österreich-Ungarn ein Verbündeter Deutschlands war. 1916 wurde Schebester deswegen zusammen mit weiteren Missionaren interniert und nach Lissabon gebracht. Dort beschäftigte er sich weiter mit Sprachen und fremden Kulturen. 1920 kehrte Shebesta nach Mödling zurück und schloss sich der Redaktion von Anthropos an. Es war wieder Wilhelm Schmidt, der diese internationale Zeitschrift für Völkerkunde im Jahr 1906 gegründet hatte. Shebesta bildete sich weiter fort und promovierte 1926 an der Universität in Wien. Und sein ehemaliger Lehrer wurde zu seinem Kollegen und guten Freund. Schmidt überantwortete Shebesta die Forschung zu den Pygmäen. Allerdings wurde der Begriff damals anders ausgelegt als heute. Linda Ronikova.
Als Pygmäen wurden früher alle kleinwüchsigen Völker bezeichnet, nicht nur jene in Zentralafrika. So kam es, dass Shebesta als erste Reise zu den Pygmäen nach Asien führte. Erst 1929 besuchte er dann die Pygmäenvölker in Afrika. Bis Mitte der 1950er Jahre unternahm er 4 Expeditionen zu ihnen.
Worin sind die Pygmäen, deren Gesang wir hier gerade hören, aber so besonders? Sie gelten als sehr alte Gruppe von Menschen, bei denen sich ursprüngliche Lebensformen erhalten haben oder hatten. Vor allem sind sie Jäger und Sammler. Und natürlich zeichnen sie sich durch ihre Körpergröße von im Schnitt maximal 1,40 Meter aus, sowie durch bestimmte kulturelle Eigenschaften. Susanna Schirova leitet die anthropologischen Sammlungen der Naturwissenschaftlichen Fakultät an der Prager Karls-Universität, das sogenannte Hrdlička-Museum des Menschen. Dort befinden sich Gipsabzüge von Gesichtern und Körperteilen der Pygmäen, die Shebesta bei seinen Expeditionen angefertigt hat.
Mit diesen Abdrücken von Gesichtern sowie Armen und Beinen, die hier zu sehen sind, wollte Shebesta die ethnischen und kulturellen Spezifika der Pygmäen illustrieren. Auf dem Abdruck von Brust und Oberarm ist eine Narbentätowierung zu sehen, die er einfangen wollte. Bei den Abdrücken von Händen und Füßen fallen die Proportionen auf. Sie erinnern im Vergleich zu einem normal großen Europäer eher an die Hände und Füße von Kindern. Bei den Gebissen sticht hervor, dass die oberen Schneidezähne angespitzt sind.
Aus heutiger Perspektive sind diese Abdrücke eine zweifelhafte Methode, auch weil dahinter die zeitgenössischen Rassentheorien standen. Das Verfahren selbst hatte Shebesta beim Anthropologen Aleš Hrdlička in Prag gelernt. Bei seiner zweiten Reise in den Dschungel von Belgisch-Kongo in den Jahren 1934 und 35 fertigte Paul Joachim Shebesta insgesamt 120 Abdrücke an. Zudem machte sich der Ethnologe detaillierte Notizen und sammelte viele Gegenstände. Um seine Gipsabzüge machen zu können, musste Shebesta aber erst einmal das Vertrauen der Indigenen gewinnen. Wie Linda Ronikova schildert, hatte der Wissenschaftler ein großes Charisma und konnte Menschen leicht für sich gewinnen. Und weiter?
Aber es spielten noch weitere Faktoren eine Rolle. Er stellte sich beispielsweise nicht über die Pygmäen, wie das einige andere Missionare, Reisende oder Ethnologen taten, sondern er pflegte aufrichtige Beziehungen zu ihnen, was sie sicher gemerkt haben. Er interessierte sich wirklich für sie und wollte ihnen helfen, und zwar nicht nur darin, das Wort Gottes zu finden, sondern in ihrem Alltag. Der Westen hatte einiges zu bieten, wie etwa Medikamente. Wenn also gesundheitliche Probleme auftaten, half Shebesta, was die Sympathien noch einmal erhöhte.
Zudem kam dem Missionar seine Sprachbegabung zugute.
Ihm gelang es, auch einige Sprachen der Pygmäen zu lernen. Denn sie sprechen nicht nur ein Idiom, sondern mehrere unterschiedliche. Das öffnete ihm die Herzen der Pygmäen.
Nicht zuletzt aber bestach der Ethnologe die indigenen Bewohner auch einfach mit billigen Geschenken, um an seine Abdrücke zu kommen. Wanda! Trotz solch bedenklichen Vorgehens knüpfte der Forscher besonders mit dem Stamm der Bambuti am Fluss Ituri freundschaftliche Beziehungen. Von ihnen erhielt er sogar den Titel Baba wa Bambuti, das bedeutet Vater der Bambuti, und er nannte sie seine Onkel und Tanten, was wiederum die Bambuti stolz machte. Gerade die Angehörigen dieses Stammes begleitete Shebesta zu ihren Jagden und Sammlertouren und er brachte auch viel Zeit in ihren Lagern zu. So wurde er zum wohl besten Kenner dieser indigenen Völker des zentralafrikanischen Urwaldes, zumindest in seiner Zeit. Sein Wissen gab er in vielen Dutzenden Zeitschriftenartikeln und in zahlreichen Büchern weiter. Eines heißt »Die Bambuti-Pygmäen von Ituri« und erschien nach der zweiten Reise. Im ersten Teil des zweiten Bandes geht es um die Wirtschaft dieses Stammes. Shebesta beschreibt dabei, wie die Frauen am Vormittag losziehen und in Begleitung der Kinder 5 bis 6 Stunden im Urwald nach Essbaren suchen. Unter anderem schreibt er, Zitat:
Auf solchen Waldzügen sammelt die Frau auch animalische Nahrungsmittel. Alle irgendwie essbaren Kleintiere wie Schnecken, Larven, Schlangen wandern in den Rückenkorb. Diese Dinge werden aber nicht wahllos zwischen die Vegetabilien gesteckt, sondern jeweils in Tüten aus Kerenu- oder Duro-Blättern gewickelt und im Korb verstaut. Die Raupen, die, wie schon erwähnt, nestartig um den Stamm oder um einen Baumast dicht aneinander gelagert sitzen, werden in Körbchen abgestreift, mit Blättern zugedeckt und heimgetragen. Frauen erklettern nicht selten selbst höhere Bäume, um dieser kostbaren Beute habhaft zu werden.
Diese wie andere Bücher verfasste Shebesta auf Deutsch, aber er brachte auch tschechische Ausgaben heraus. Allerdings hatte der Ethnologe mit der Schriftsprache so seine Mühe, da er in Kindertagen selbst eher den mährischen Dialekt seiner Heimat gelernt hatte. Und weiter Susanna Schirova.
Shebesta arbeitete immer mit jemandem zusammen, der ihm bis zu einem gewissen Grad dabei half, sein Tschechisch für den Leser angenehmer zu machen.
Bei seiner letzten Reise in den zentralafrikanischen Urwald in den Jahren 1954 und 55 beschäftigte sich der Ethnologe unter anderem mit den Sprachen der Pygmäen. Seine Erkenntnis war, dass keines der Völker mehr seine ursprüngliche Sprache spreche. 12 Jahre nach dieser Expedition, also 1967, starb Paul Joachim Shebesta in Mödling an den Folgen eines Herzinfarkts. So blieb sein letztes Buch unvollendet. Begraben ist er auf dem Klosterfriedhof in der Stadt bei Wien. In den vergangenen 60 Jahren hat sich die ethnologische und anthropologische Feldforschung stark verändert. Inzwischen wird eher mit Genanalysen nach der Herkunft und Verwandtschaft von Volksgruppen gefragt. Dennoch sagt Linda Hronikova, dass niemand, der sich heutzutage mit den Pygmäen beschäftige, an Paul Joachim Shebesta vorbeikomme.
Die Informationen, die er zusammengetragen hat, gleichen einer Zeitreise. Denn die Pygmäen leben heute meist nicht mehr auf traditionelle Weise. Shebesta gelangte damals noch an Orte, wo die Menschen noch nie einen Weißen gesehen hatten. Er zeichnete ihre Tänze auf, ihre Mythologie und ihre Sprachen. Das alles schilderte er in seinen Büchern und Zeitschriftenartikeln. Es ist ein Schatz, auf den die heutige Anthropologie ohne Shebesta nicht zurückgreifen könnte.
Außerdem machte er rund 900 Fotos und nahm 3000 Meter Filmmaterial auf.
Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des tschechischen Rundfunks.